Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute. Am Gedenktag für die Opfer des NS-Regimes sprechen wir über altes und neues Christentum von rechts. Warum man dazu Theologen der 20er Jahre lesen sollte, erfahren Sie gleich. Und wir berichten über eine geplante Drei-Religionen-Kindertagesstätte in Berlin. Der Nationalsozialismus hatte viele geistige Wegbereiter, unter anderem die sogenannte konservative Revolution. Eine Denkrichtung, die Demokratie verachtet, kulturelle Dekadenz beklagt und eine autoritäre Ordnung feiert. Bekannte Namen sind Oswald Spengler und Carl Schmitt. Auch Theologen atmeten in der Weimarer Republik diesen Geist, etwa Emanuel Hirsch und Paul Althaus. Arnulf von Schillier, evangelischer Theologe an der Universität Münster, hat sich mit dieser nationalkonservativen Theologie beschäftigt und vor wenigen Tagen hat er dazu aufgefordert, sich mit rechtem Christentum auseinanderzusetzen, mit dem Alten und mit dem Neuen, gerade jetzt am 27. Januar. Ich habe gestern mit ihm gesprochen und meine erste Frage an ihn war: Was macht Christen zu rechten Christen?
Ausgelöst wird die Orientierung nach rechts durch eine Krisenstimmung, die die Gegenwart als sehr schnelllebig empfindet und so interpretiert, dass wichtige christliche Werte, die vor 150 Jahren, vor 50 Jahren, vielleicht auch vor 30 Jahren noch gegolten haben, jetzt zum Verschwinden bringt und dadurch eine große Unsicherheit auslöst. Und vor dem Hintergrund dieser Krisenwahrnehmung erfolgt dann eine Orientierung an alten traditionellen Orientierungsmustern, sowohl für das individuelle Leben als auch für das gesellschaftliche Leben. Dabei orientiert man sich an theologischen Denkmustern, die aus dem frühen 20., aus dem 19. Jahrhundert oder im Fall des Rechtskatholizismus aus der vortridentinischen Zeit stammen.
Sie haben sich für das Buch Christentum von Rechts mit Theologen der konservativen Revolution befasst oder mit Theologen, die sich in diesem Umfeld bewegen. Gemeinhin rechnet man die ja nicht unbedingt zu dieser geistigen Bewegung. Welches sind die Kerngedanken dieser Theologen?
Die Kerngedanken dieser nationalkonservativen Theologen sind einmal kritisch angelegt. Es gibt dort eine kritische Ausrichtung gegen den modernen westlichen Individualismus, gepaart mit einer Kritik am globalen kapitalistischen Wirtschaften. Und dagegen setzt man positiv eine ständig gegliederte Gesellschaft und einen Volksgedanken, der Gemeinschaft stiftet und die Gesellschaft zusammenhält gegen die Fliehkräfte, die durch Individualismus und Kapitalismus freigesetzt werden. Das waren die sozialethischen Grundgedanken auch jener nationalkonservativen Theologen, die das Ganze im Grunde schöpfungstheologisch verankert haben und dann versucht haben, durch eben autoritäre Staatsgedanken dem dann auch strukturellen Nachdruck zu verleihen.
Bei Paul Althaus ist zum Beispiel von der biologischen Gesundheit und Güte des Volkes die Rede. Also jetzt Güte nicht im Sinne von Milde und so, sondern Güte im Sinne von Qualität. Das ist doch mehr als konservativ, das ist rassistisch.
Ja, das können wir eben leider, muss man sagen, sehr frühzeitig beobachten, dass die Idee der Homogenität eines Volkes, darin zeigt sich seine Güte, auch im Rückgriff auf biologistische und damit rassistische Theorien aufgeladen wird. Das ist gewissermaßen ein gedanklicher Schubkraftverstärker, den man eingebaut hat und den man dann auch relativ rasch gegen sogenannte Volksfeinde in Stellung bringen konnte, also auch zu Ausgrenzung von Minderheiten in der damaligen Zeit, insbesondere von Menschen jüdischer Abkunft, nutzen konnte.
Worin besteht die Aktualität dieser Gedanken?
Die Aktualität dieser Gedanken besteht darin, dass wir strukturell Ähnliches wiederfinden. Auch bei neurechten Christen gibt es den Reflex zur Ausgrenzung von Fremden und zur Formierung eines Gedanken eines deutschen Volkes, zu dem eben vor allem deutscher Abkunft hinzugehören und zu dem eben die international agierenden Eliten nicht dazugehören sollen und natürlich auch keine Muslime und keine Migranten, die Einlass in unser Land begehren. Also die strukturelle Koppelung mit den damaligen Gedanken, homogener Volksgedanke hier, Ausgrenzung von Menschen, die nicht dazugehören dort, die findet man auch in der Gegenwart, freilich ohne diese rassistische Aufladung, die findet sich nicht oder nicht ausgesprochen.
Wo finden Sie diese neurechten Christinnen und Christen heute?
Wir finden sie im rechtspopulistischen politischen Strömungen. Es gibt die Christen in der AfD. Es gibt auch radikalere christliche Subströmungen im rechten Spektrum, das sich nicht unbedingt im AfD-Milieu direkt wiederfindet. Und es sind kleine Gruppen, die auch für sich leben, gewissermaßen auch eine christlich fundierte Gegenwelt aufmachen und es ausleben und sich durch Publikationen auf unterschiedlichen Niveaus auch über ihr vermeintes christliches Leben Rechenschaft ablegen.
Ein Punkt, an dem dieses neurechte Christentum sichtbar wurde, das war die Debatte um Geflüchtete. 2015, Willkommenskultur und dann die Gegenbewegung. Ich zitiere nochmal Paul Althaus, das habe ich dem Aufsatz in dem Buch von Ihnen entnommen, dieses Zitat. Er schreibt, die Liebe des Evangeliums ist Wille zur Gemeinschaft, aber nicht Wille zur Gleichheit. Aufs Heute übertragen heißt das, die Gleichheit und die Gleichwertigkeit, die Gleichwürdigkeit aller Menschen wird bestritten.
Ja, der wird, wenn man sich auf solche Sätze beruft, bestritten und er wird, wenn man ihn ethisch interpretiert, genau dadurch bestritten, dass man sagt, das Evangelium verpflichtet mich in besonderer Weise meinen nahen Nächsten gegenüber. Das sind die Menschen, für die ich in ethischer Hinsicht Verantwortung übernehmen soll. Das ist meine Familie, das ist mein Volk in der Denkungsart dieser Menschen. Und das sind nicht, und deswegen sind sie mir ungleich, die Fernsten. Das sind die Menschen, die in anderen Weltgegenden wohnen. Das sind die Menschen, die vielleicht hier reinkommen sollen. Von denen bin ich unterschieden. Und insofern sind sie mir ungleich. Sie sind mir gleich, wenn sie dort bleiben, wo sie sind.
Nun ist es einfach zu sagen, ein solches Denken, das ist doch gar nicht christlich. Das Christentum verpflichtet doch zur Nächstenliebe. Es gibt die Gebote der Barmherzigkeit, Fremde aufzunehmen, Hungernden zu essen zu geben. Aber wie ist das mit diesem Christlichen? Ist die Definition des Christlichen so klar, dass man sagen kann, also das ist nicht christlich?
Nein, es gibt kein Definitionsmonopol vom Christlichen, sondern das Christliche ist, seitdem es das Christentum gibt, in beständigen Auslegungsprozessen. Und die Positionen, das ist auch gerade das Interessante unseres Befundes, dass die Positionen der neuen rechten Christen heute sind Positionen, die vor 100, 150 Jahren als richtig galten. Und deswegen kann man auch nicht einfach sagen, das ist falsch oder eine komplett wahrheitswidrige Auslegung des Evangeliums. Christentum ist eben immer schon die intensive Auslegung und das richtige Verständnis der Wahrheit des Evangeliums gewesen. Das zeigt sich eben hier an dieser Stelle auch wieder.
Ist das Wort konservativ da zutreffend oder ist es eine Tarnung, weil die Inhalte rechtsradikal, rechtsautoritär, rechtsextrem sind?
Es sind zunächst einmal Positionen, die im konservativen Spektrum angesiedelt sind und die man jenseits der religiösen Umkleidung auch als konservative Position bis heute wahrnehmen kann. Also wenn Sie etwa denken an das Familienverständnis klassischer Art und die Betonung, dass nur die Sexualität zwischen Mann und Frau richtig ist, das sind erst zunächst einmal konservative Positionen, die es ja auch heute immer noch gibt und die dann auch, wenn sie jetzt religiös begründet und vorgetragen werden, auch zunächst einmal als konservativ gelten können. Wodurch sie aber dann dynamisiert werden und dann eben auch in ein gefährliches Fahrwasser geraten, ist durch das Aggressionspotenzial, mit dem sie vorgetragen werden, indem man nicht nur das eine für sich als geltend behauptet, sondern auch alle anderen Menschen, die anders leben wollen, die andere Vorstellungen vom Zusammenleben der Menschen, von Familienkonzeptionen haben, dann eben massiv ablehnt, ihnen mit Aggression begegnet und sie ausgrenzen will. Und durch diese Krisenstimmung und durch das damit verbundene Aggressionspotenzial bekommt dann die konservative Figur etwas sehr Radikales bis hin zu auch extremen, manchmal sogar leider gewaltbereiten Zügen.
Unter den Impfgegnern finden sich auch rechte Christinnen und Christen. Welche Rolle spielt Corona für das Aggressionspotenzial, von dem Sie gesprochen haben?
Ein großes Aggressionspotenzial, weil hier durch die Corona-Maßnahmen und durch die Debatte darüber, ob es eine Impfpflicht geben soll, noch einmal das Verhältnis von Religion und Staat, von Individuum und Staat zur Debatte gestellt wird. Und rechte Christen streben von Haus aus einen starken Staat an, da sie aber den gegenwärtigen Staat als Organ der von ihnen kritisierten Kultur des Individualismus und der Beliebigkeit ansehen, gehen sie dann an dieser Stelle an puncto Impfpflicht dann auf große Distanz zum Staat und verwahren sich mit der Berufung auch auf die Religionsfreiheit gegen die Eingriffe des Staates auf ihr Leben.
Und berufen sich auch auf christliche Widerstandskämpfer, etwa Dietrich Bonhoeffer, weil sie sich in einer Corona-Diktatur in Anführungszeichen fühlen.
Jedenfalls ist dann Dietrich Bonhoeffer tatsächlich auch eine Figur, an der man dann auch theologisch das durchbuchstabieren kann. Und insofern ist tatsächlich Bonhoeffer, freilich ein missverstandener Bonhoeffer, dort eine Leitfigur in der Tat.
Wie kann es sein, dass Konfession eine so geringe Rolle spielt? Denn es sind Evangelikale, ein bestimmter Bereich des evangelikalen Milieus, und es sind rechtskatholische Christinnen und Christen, die sich da bei verschiedenen Themen, also Anti-Gender, Anti-Islam und eben jetzt auch Anti-Impfen, Anti-Impfpflicht zusammentun. Warum spielt die Konfession eine so geringe Rolle, jedenfalls keine so trennende, dass man diese Grenze nicht überwinden könnte?
Das gehört zu den Selbstwidersprüchen, weil es eigentlich sozusagen zu dieser Koalition nicht kommen dürfte, weil man eigentlich als Rechtskatholik und als evangelikaler Protestant eigentlich in ganz unterschiedlichen Denkstrukturen denken müsste. Das tut man aber nicht, weil vor allem das Ergebnis zählt. Und das Ergebnis kommt man dann mit Blick auf bestimmte Ordnungsvorstellungen, mit Blick auf die Kritik am modernen Individualismus, auch mit Blick auf die Kritik am kapitalistischen Wirtschaften, kommt man dann zu gemeinsamen Ergebnissen, die dann die konfessionellen Differenzen überspielen und nicht mehr wahrnehmen lässt. Das ist ein im Grunde erstaunliches Ergebnis und zeigt eben gewissermaßen auch wiederum in gewisser Weise auch die Moderne des Phänomens, mit dem wir es zu tun haben.
In allen Religionsgemeinschaften ist erkennbar, dass die Kluft zwischen den liberalen Strömungen und den fundamentalistischen Strömungen, wir haben das jetzt rechtes Christentum genannt, dass diese Kluft größer wird. Man kann schön Diskurs fordern, der ist aber schwer zu praktizieren. Wir haben es gesehen bei dem Thema Flüchtlingspolitik, wir sehen es beim Thema Klimawandel und wir sehen es jetzt beim Thema Corona und Impfen. Welche Empfehlung haben Sie?
Meine Hauptempfehlung ist, und deswegen haben wir dieses Buch eben auch geschrieben, tatsächlich den Diskurs nicht abreißen zu lassen, sondern durch Nachdenken auch die tiefen Grammatiken sowohl sozusagen der liberalen Interpretation der religiösen Tradition als auch der fundamentalistischen Interpretation der religiösen Tradition freizulegen, um dann gewissermaßen eine Ebene zu haben, auf der es dann doch Bezüge gibt. Was fatal wäre, wäre, wenn man auf Ausgrenzungsbestrebungen selber gewissermaßen wieder mit Ausgrenzung und Abgrenzung reagieren würde. Und die akademische Theologie kann eben einen Beitrag dazu leisten, genau solche tiefen Grammatiken freizulegen, um Plattformen zu finden, auf dem dann ein Dialog, ein Gespräch der Willigen, die das wollen, dann möglich ist.
Was heißt das praktisch? Also wenn ich jetzt weiß, da sind neue rechte Christinnen und Christen, die beziehen sich auf eine Theologie, die es in der Weimarer Republik gab, die ist durchsetzt von Dekadenzvorstellungen, eine bestimmte Vorstellung vom Volk, eine Unfähigkeit oder Unwillen mit der Moderne, sich anzufreunden. Was hilft mir das, wenn ich das weiß? Soll ich dann fragen, inwiefern macht dir die Moderne Angst oder die Globalisierung Angst oder Menschen aus anderen Ländern Angst? So?
Ja, genau. Das wäre gewissermaßen das Bewusstmachen auch der blinden Flecken, die wir ja in kommunikativen Situationen alle haben, dass man dann daran lernen kann, dass eben sozusagen genau diese Figur, die wir jetzt sozusagen freigelegt haben, eben gar keine ist, die erst in der Gegenwart da ist, sondern dass es gewissermaßen solche Muster gibt, die immer in Krisensituationen abgerufen werden und die dann in bestimmten historischen Konstellationen fatale Folgen gehabt haben und dass man gewissermaßen in diese in diesen Mechanismus in der Gegenwart nicht mehr blind hineinläuft, sondern dann die Alternativen, um die es dann kommunikativ, aber auch handlungsmäßig dann geht, dann eben klar vor Augen haben. Und das, glaube ich, ist das Exemplarische, was auch aus der Geschichte gelernt werden kann, dass eben der Versuch der Ausgrenzung von Menschen aus der Gesellschaft eben bestimmte Folgen gezeitigt hat. Und wenn wir gegenwärtig eben vor der Aufgabe stehen, eben mit den Migrationsströmen, die es gibt und die es weiterhin auch gegenwärtig geben wird, umzugehen, dass man daraus dann gewissermaßen neue Handlungsoptionen dann gewinnen kann. Das ist dann schon der Optimismus, der jedenfalls mich und meine Mitstreiter bewegt, nicht in die gleichen alten Muster zu verfallen. Am Ende geht es eben auch darum, Überzeugungsarbeit zu leisten und Angebote zur Verständigung zu unterbreiten.
Die Ausgrenzer nicht ausgrenzen, das empfiehlt der Theologe Arnulf von Schilia vom Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster. Das Buch Christentum von Rechts, theologische Erkundungen und Kritik ist im vergangenen Jahr bei Mohr und Siebeck erschienen. Berlin gilt als Hauptstadt des Atheismus, aber die Metropole ist auch ein Labor für innovative religiöse Projekte. Das House of One etwa steht dafür, ein Bau, der Kirche, Synagoge und Moschee unter einem gemeinsamen Dach zusammenführt. Nun wurde ein weiteres Projekt vorgestellt, für das es in dieser Form bislang noch keine Vorbilder gibt. Eine Drei-Religionen-Kita. Sie soll einmal 135 jüdischen, christlichen und muslimischen Kindern Platz bieten im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Gebaut wird vom kommenden Jahr an auf dem Gelände der evangelischen St. Markus-Gemeinde. Carsten Dippel hat die Pläne betrachtet.
Ein großes, helles Gebäude, das viel Licht hineinlässt, mit einer Dachterrasse und Rundbögen im Erdgeschoss. So soll sie einmal aussehen, die Drei-Religionen-Kita, die, wenn alles nach Plan läuft, ab 2024 jeweils 45 Kindern aus muslimischen, christlichen und jüdischen Familien Platz bieten wird. In dieser Form ein bislang einzigartiges Projekt, erklärt die Rabbinerin Gesa Ederberg.
Wir wollen nicht ein religiöses Minimalprogramm, also konkret, was machen wir, wenn Chanukka auf Weihnachten fällt, stellen wir dann die Chanukka unter den Weihnachtsbaum, das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass jede Kita erstmal ihren eigenen Kontext lebt, dass die Kinder wirklich erstmal lernen, wer bin ich und wo gehöre ich hin und dass wir daraus die Begegnung gestalten.
Bisherige interreligiöse Konzepte gestalten meist den kompletten Alltag und haben ein deutliches Mehrheits-Minderheitsgefälle. Das soll mit diesem Projekt anders sein, so Gesa Ederberg, die in der Oranienburger Straße eine Masorti-Gemeinde betreut.
Wir konstruieren dort eine Gleichheit, eine Augenhöhe, sodass wir eben nicht eine Mehrheitsgesellschaft haben, die Rücksicht auf ihre Minderheiten nimmt, sondern wir haben drei Religionsgemeinschaften, die gemeinsam einen Raum und ihr Leben gestalten. Also wir wollen eben, dass die Kinder wissen, Chanukka feiere ich. Und zu Weihnachten bin ich bei meinen Freunden zu Gast. Und zum Zuckerfest bin ich bei meinen anderen Freunden zu Gast. Aber sie sollen eben mit dieser klaren Identität aufwachsen.
Die Idee für dieses Projekt kam Ederberg gemeinsam mit Iman Andrea Reimann nach einer Veranstaltung zum interreligiösen Dialog im Rahmen des Berliner Forums der Religionen. Reimann leitet einen muslimischen Kindergarten in Berlin-Charlottenburg. Schon frühzeitig die Codes des Miteinanders zu entschlüsseln, sei für ihre Arbeit als Erzieherin sehr wichtig, sagt Reimann.
Darüber hinaus bringen wir ja auch Familien zusammen, die vielleicht ja sonst sich nicht kennenlernen würden oder sich vielleicht nicht einladen würden, zum Beispiel zum Fastenbrechen. Und man über die Geselligkeit auch lernt, Vertrauen zu schaffen, um dann auch mal Fragen stellen zu dürfen, wo sich keiner merkwürdig bei vorkommt, sondern wo man merkt, ja, da ist ein gutes Interesse vorhanden und wir haben einfach Lust am Zusammenleben.
Die Drei-Religionen-Kita wird, ähnlich einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt, auf drei Etagen den jeweils gleich großen religionsspezifischen Kitas Platz bieten. Zusätzlich wird es Räume geben, in denen sich die Kinder begegnen. Ob in der Bibliothek oder beim Turnen, beim Spielen im Hof, bei gemeinsamen Projekten oder der Elternarbeit. Katrin Janert ist Vorständin für evangelische Kitas in Berlin Mitte-Nord. Sie ist es gewohnt, dass im Rahmen der interreligiösen Pädagogik über andere Religionen gesprochen wird.
Und hier wäre es wirklich, dass es von den Expertinnen auch kommt und Kinder sich da austauschen können, Erzieherinnen sich austauschen über die jeweilige Religion. Jeder hat die Möglichkeit, seine eigene Identität erst einmal zu entwickeln und gleichzeitig aber eben in guter Nachbarschaft, in einer respektvollen Begegnung auf Augenhöhe, dann das Gemeinsame zu gestalten.
Janat legt Wert darauf, dass Kinder schon möglichst früh Erfahrungen mit anderen Religionen machen. Und dabei auch die Eltern mit einbezogen werden, sei es beim Elterncafé, dem Internationalen Kindertag oder dem großen Sommerfest. Entscheidend sei, dass auch das Trennende, das Religionen voneinander unterscheidet, diskutiert wird. Diese Einrichtung mit ihrem speziellen Konzept biete dafür eine gute Grundlage, ist Janat überzeugt.
Für mich ist diese Kita ja eine Vision, weil ja Kinder die Erfahrung machen, dass es andere Religionen gibt, dass es aber auch Gemeinsamkeiten gibt, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, trotz der Unterschiedlichkeit, und dass aber ein gemeinsames Aufwachsen und ein gemeinsames Großwerden was ganz Tolles ist.
Jede der drei Kitas wird ihr eigenes religionspädagogisches Programm haben. Die Masorti-Kita wird zudem bilingual hebräisch-deutsch sein. Gesa Ederberg setzt sehr auf die israelisch-deutsch gemischten Familien, die es in Berlin vielfach gibt.
Weil sie wollen jüdische Inhalte für ihre Kinder. Das ist ihnen ganz wichtig, dass die Feste gefeiert werden, dass die Kinder wirklich wissen, was jüdisch sein bedeutet und wie sich das lebt. Und gleichzeitig die Offenheit.
Berlin gilt gemeinhin als nicht sonderlich religiöses Pflaster, obwohl hier viele Religionen zu Hause sind. Für Iman Andrea Reimann, die aus einem evangelischen Pfarrhaus stammt und als junge Frau zum Islam konvertierte, haben religiöse Kitas ihre Bedeutung. Gerade in der frühkindlichen Erziehung gäbe es viel Gestaltungsraum, erst recht in einer Einrichtung, die über das von zu Hause Mitgebrachte hinausgehe und das Wissen um die eigene Religion erweitere.
Das bietet für mich persönlich ein tolles Feld an Forschung, an Ausprobieren, an didaktischen Möglichkeiten, die bis heute so noch gar nicht bekannt sind, weil häufig eben in der Mischung gearbeitet wird. Aber hier erleben wir, zuerst scheint es so eine augenscheinliche Trennung, aber wir sind ja trotzdem ein Körper.
Jüdische Einrichtungen können hierzulande nur mit umfassendem Sicherheitskonzept und teils massivem Polizeischutz bestehen. Das gilt auch für die jüdischen Kindergärten und Schulen. Davon wird die Drei-Religionen-Kita ebenso betroffen sein. Für die nichtjüdischen Eltern und Kinder wird das eine gänzlich neue Erfahrung sein. Katrin Janat weiß um diese Herausforderung. Wie es ist, die eigenen Kinder auf eine Schule unter Polizeischutz zu schicken, hat sie selbst erfahren. Ihre Kinder gingen einst auf die jüdische Oberschule in Berlin.
Und bevor ich meine Kinder auf diese Schule gebracht habe, war mir völlig klar, was das am Ende bedeutet. Dass sie jeden Morgen durch die Schleuse müssen, dass ich dann auch mit diesen Sicherheitsstandards mich arrangieren muss. Insofern wird das auch für die christlichen Eltern und Kinder von Anfang an dazugehören. Und ich glaube, Kinder, wenn sie verstehen, warum es so ist, wenn man Kindern das erklärt, dass sie das dann auch verstehen und das nicht als bedrohlich erleben, sondern das dann relativ schnell auch zum Alltag gehört.
Die Drei-Religionen-Kita entsteht in einem gutbürgerlichen Stadtquartier. Eine künstliche Insel soll sie jedoch keineswegs sein, sagt Gesa Ederberg. Ein geschützter Raum, das ja, aber ein Projekt mit Modellcharakter. Wichtig sei erst einmal eine gute Betreuungssituation. Immerhin entstünden 135 neue, begehrte Kita-Plätze in Berlin. Alles andere entwickle sich dann daraus. Bislang jedenfalls gäbe es viel Zuspruch.
Wir arbeiten mit Familien, von denen wir davon ausgehen, dass sie dieses Projekt in seiner Dreigestaltigkeit befürworten. Und wir wollen es ja dann auch wissenschaftlich begleiten lassen, sodass man dann hinterher auch drüber nachdenken kann, wie übertrage ich das jetzt in problematischere Situationen? Wie übertrage ich das auf Kitas, die jetzt nicht bewusst sich aussuchen können, wie ihre Kinder zusammengesetzt sind? Wie kann man da mit religiösen Konflikten umgehen? Wie kann man da religiöse Differenz thematisieren? Also da hoffe ich mir schon eine Strahlkraft auch des Projekts.
Spielen unter Polizeischutz. Carsten Dippel über die Berliner Drei-Religionen-Kita, die in Planung ist. Nach den 10 Uhr Nachrichten übernimmt hier im Deutschlandfunk mein Kollege Georg Ehring. Die Sendung Marktplatz stellt dann Produkte vor, die wie Fleisch schmecken, aber keins sind. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.